So, servus zusammen, servus Arne.
Servus.
Herzlich willkommen zur 100. Folge Trailrunning Geschwätz, powered by Salomon. Eigentlich ja Jubiläum, eigentlich sind wir aber auch schon viel, viel weiter mit den Folgen.
Ja, wir haben ja schon ein paar extra Folgen noch in der Liste dabei und dementsprechend sind wir schon längst über die 100 hinweg und machen hier auch keinen großen Aufriss, haben aber trotzdem ein paar Kleinigkeiten für den heutigen Podcast mitgebracht und auch tatsächlich wieder was zum Gewinnen.
Genau, leider kam hier keiner mit der Torte jetzt gerade durch die Tür, als ich gesagt habe, 100. Folge. Mm-mm. Auch kein Bier aufgemacht, also müssen wir das nächste Mal besser machen, beim nächsten Jubiläum.
Ja, beim 200. hauen wir richtig einen raus.
Ja, also oder vielleicht auch beim 150.
Irgend sowas.
Ja, genau. Wir haben heute nämlich wieder einiges vor.
Man kann es ja auch Trail-technisch spezifisch machen, so die 169. Folge oder irgendwie sowas.
Hä, warum Trail-spezifisch?
Also für 100 Meilen.
Für 100 Meilen.
Ja, oder sowas.
Ja, könnte man auch machen. Ja. Die 100 Meilste Folge und die 10.000 Höhenmeterste Folge oder sonst irgendwas,
ja. Ja, irgendwas,
ja. Ja, wir haben einiges vor, wieder ein paar News erstmal. Dann wollen wir ein bisschen berichten von Fuerteventura. Mhm. Das Mountainman Camp liegt hinter uns. Dann haben wir einen kleinen Ausblick zur Europameisterschaft, weil es da doch die ein oder andere kontroverse Diskussion gibt, was die Nominierungszeiträume angeht. Und dann abschließend mit euch nach dem Schuhtest auch ein bisschen noch über die letzte Vorbereitungsphase jetzt für die aktuellen Trail-Wettkämpfe sprechen.
Ja, wir könnten natürlich jetzt auch wahrscheinlich so 50 Folgen zurückspulen und die kontroverse Meinung und Diskussion nochmal von der WM uns anhören. Weil eigentlich ist es ja genau dasselbe, oder?
Ja, schon. Kommen wir aber nachher auf jeden Fall nochmal dazu.
Okay.
Genau, erstmal kurz zur deutschen Meisterschaft. Die hat nämlich in Hannover stattgefunden am Wochenende. Deutsche Meisterschaft im Marathon. Hannover Marathon war da das Ziel. Letztes Jahr war es der Freiburg Marathon.
Ich bin mir gar nicht sicher.
Freiburg Marathon? Nee, Köln. Köln war es, glaube ich.
Ich weiß es nicht.
Halbmarathon war, glaube ich, Freiburg.
Ja.
Genau. Sieg bei den Frauen ging an Dominika Meier. Mhm. Starke Form, ist ja auch Richtung Olympia unterwegs. Sie wird deutsche Meisterin und Gesamtsiegerin vom Marathon in 2:23:50. Mit 12 Minuten Vorsprung vor Lisa Fuchs. Und dritter Platz ging an Svenja Ostersek auf dem dritten Platz.
Ja.
Das waren die ersten drei Frauen bei der deutschen Meisterschaft. Und wie gesagt, Dominika Meier auch Gesamtsiegerin. Mhm. Also da für Olympia schon mal gut in Form. Da wird es aber übrigens ein paar mehr Höhenmeter geben wie in Hannover.
Ja, gucken wir mal, was da möglich ist. Vielleicht können dann die Trail-Damen, die wie Laura Hottenrott, vielleicht da nochmal ihre Leistung dann etwas besser auspacken und da ihre Stärke vielleicht ausspielen.
Ja. Der Hannover-Marathon gleichzeitig wiegt natürlich auch bei den Männern deutsche Meisterschaft. Hier ging der Sieg nach Ankündigung, also hat auch stark angekündigt, an Anamal Petros, der mit 2:06:05 gewonnen hat. Zweiter Platz deutsche Meisterschaft Tom Turley, 2:14:52, also schon 9 Minuten Abstand in der deutschen Meisterschaft hier bei den Männern. Und dritter Platz ging an Markus Schöfisch, der mit 2:20:37 hier das Podium komplett macht der deutschen Meisterschaft.
Ja, man muss dazu sagen, es gab Jahre, wo 2:20 durchaus noch für den deutschen Meistertitel gereicht hat. Klar, da waren vielleicht immer noch nicht die ganz Elite-Läufer aus Deutschland am Start, aber 2:20 gab es Zeiten, da hättest du sicherlich einen deutschen Titel mit abräumen können. Und dass heutzutage 2:06 in der deutschen Meisterschaft gelaufen wird, ist doch mal eine Ansage. Aber man sieht dann doch auch leider wieder, dass natürlich der deutsche Titel dort vielleicht auch nicht alle aufs Feld ruft und alle begeistert, dort in den Start zu gehen.
Ja, oder jetzt auch viele dann sagen, nee, sie sind jetzt dann doch vielleicht in der Olympia-Qualifikation mehr mit drin. Henrik Pfeiffer ist Halbmarathon auf jeden Fall gelaufen, um da quasi dann nicht mehr vor Olympia jetzt hier noch was zu riskieren oder so.
Ja, würde ich auch so machen, aber das natürlich dann auch vielleicht ungeschicktes Legen der Stadt, des Wettkampfs. Hätte man dann vielleicht auch nach Olympia machen können oder im Herbst. Da hätte man vielleicht auch der eine oder andere gute Läufer vielleicht sich in Berlin oder sowas nochmal blicken lassen.
Genau, von unseren Athleten haben wir auch ein paar starke Ergebnisse dabei. Auf Platz 5 der deutschen Meisterschaft haben wir Tobias Gröbel, der 2:21:29 gelaufen ist. Wir haben Markus Meinke mit 2:43 dabei. Wir haben den Marian mit 2:42 dabei und den Stefan mit 2:52. Mhm. Also auch da ein paar starke Ergebnisse.
Bestimmt noch den einen oder anderen vergessen.
Ja.
Verzeiht uns, wenn wir da noch nicht alle erwähnt haben. noch nicht alle Trainer haben ihre Listen sozusagen eingetragen, aber trotzdem sehr starke Zeiten auch bei uns, bei den Trailläufern.
Ja. Dann startet am Wochenende, wie letzte Woche schon angekündigt, die Golden Trail World Series. Erstes Rennen beim Kobe Trail in Japan. Und die Startliste ist ziemlich stark. Also da wieder wirklich die Besten mit am Start am Wochenende. Bei den Frauen angefangen mit Sophia Laugli, die im letzten Jahr die Golden Trail World Series ja souverän gewinnen konnte. Maud Matisse mit dabei, Ellie McLaughlin wieder dabei, Daniela Oemus dabei als Segama-Siegerin aus dem vergangenen Jahr. Sarah Alonso dabei, die den Auftakt der Skyrunning-Serie schon gewonnen hat dieses Jahr. Grayson Murphy, also da bei den Frauen wirklich ein richtig, richtig starkes Starterfeld. Mhm. Bei den Männern nicht weniger stark, ganz vorne natürlich Patrick Kipengeno, aber auch Philemon Kiriago, der Marokkaner El Hussein El Assaoui ist dabei.
Was ist der Gesamtzweiter noch am Ende geworden, glaube ich,
letztes Jahr? Genau, Gesamtzweiter noch geworden. Roberto De Lorenzi, der dieses Jahr auch schon sehr gute Ergebnisse gebracht hat.
Auch die Skyrunning-Serie Auftakt gewonnen hat. In Spanien war es, vor 2 Wochen oder fast vor 2 Wochen.
Ja, der Pole Bart Breschowski ist dabei, Daniel Pattes, der jetzt quasi schon das Skyrace gewonnen hatte oder das kurze Rennen gewonnen hatte. Cesare Maestri ist dabei und natürlich als Japaner auch Rui Ueda in seinem gefühlten 800. Jahr Trailrunning oder sowas.
Ja, und wahrscheinlich wieder als Erster oben am Berg und dann entsprechend wieder weit durchgereicht. Aber vielleicht macht er doch ein taktisch kluges Rennen, aber er ist ja jemand, der durchaus mal gerne etwas überzieht und dann durchgereicht wird.
Genau.
Aber das Bild oder das Werbebanner, was die auf Instagram hier rausgehauen haben, ja, sieht schon nach einem Filmplakat aus.
Ja, das Plakat ist auf jeden Fall sehr, sehr episch, auf jeden Fall, ja.
Ja, ich hoffe,
da könnte ja auch Star Wars drüber stehen oder sonst irgendwas,
ja. Ich hoffe auch, dass es so ein episches Rennen wird. Werde es mir auf jeden Fall anschauen und bin gespannt, ob es wieder im Fernsehen läuft. Aber bei YouTube wird man sicherlich das ein oder andere finden. Mal gucken, ob da die Übertragung auch in Japan passt.
Genau, also ich gehe davon aus, dass es bei YouTube auch einen Livestream geben wird auf der Seite der Golden Trail Series, beziehungsweise bei Salomon wahrscheinlich auch einen geben wird. Also da kann man auf jeden Fall reinschauen.
Mhm. Passt perfekt.
Genau, so viel auf jeden Fall erstmal zu den News, würde ich sagen.
Mhm. Willst du jetzt gleich mit der EM-Sache nochmal anfangen?
Ja, ich würde erstmal kurz zu der NAEC-Neuigkeit noch gehen.
Okay.
Genau, gestern ist nämlich von NAEC auch ein neues Produkt aufgeploppt. Eins, was wir schon immer gesagt haben, was noch ein bisschen so fehlt im Portfolio bei NAEC. Ob das jetzt das neueste Ding ist, ich wage es ein bisschen zu bezweifeln. Erstmal kurz zu den harten Facts. Also NAEC hatte ja bisher immer eher Waffeln, Riegel und Drinks im Angebot. Hat jetzt quasi
dann haben sie noch kurz diese Quetschis noch rausgebracht.
Genau, Quetschis kamen dazu.
Da gab es dann Quetschis auf der Basis von Äpfel und Süßkartoffel.
Ja.
Also und Süßkartoffel. Und genau, jetzt machst du weiter.
Jetzt gibt's Gels. Mhm. 2 Geschmacksrichtungen, Salted Maple und Chocolate.
Mhm.
Beide hauptsächlich auf der Basis von Ahornsirup. 37% ist nämlich Ahornsirup da drin. Dann Maltodextrin, Sonnenblumenöl, Erbsenprotein und noch einiges mehr. Das Schokoladengel ist mit 35 Milligramm Koffein. Mhm. Also auch mit Koffein versetzt, das Salted Maple nicht. Eine Besonderheit sicherlich 57 Gramm, also relativ viel. Deutlich mehr, wie man so ein Standard-Powerbar oder Gugel oder sowas kennt. 200 Kilokalorien, was das Doppelte ist von so einem normalen Gel.
Mhm.
Aber auch wie NAEC ja immer macht, quasi 9 Gramm Fett mit drin und auch 3 Gramm Proteine mit drin, neben 27 Gramm Kohlenhydrate.
Ja.
Also Kohlenhydrate ist gar nicht so hoch für die Masse, die man hat. Und halt die anderen Kalorien setzen sich über Fett und Proteine zusammen. Weil 27 Gramm Kohlenhydrate entspricht ungefähr 110 Kilokalorien. Das heißt, die anderen 90 Kilokalorien werden dann über Fett und Eiweiß gedeckt.
Ja, es ist ja auch so, dass sowohl Fett als auch Eiweiß mehr Kilokalorien pro Gramm beinhaltet als Kohlenhydrate, aber natürlich für den Körper her deutlich länger braucht, bis dann die Energie auch zur Verfügung steht. bis diese Nahrungsketten dann durchbrochen werden, braucht der Körper dann auch wieder mehr Aufwand. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr dahinter.
Ja, also man braucht mehr Sauerstoff, um entsprechend Fett in ATP umwandeln zu können, als man das bei Kohlenhydraten braucht. Und dementsprechend unter hoher Belastung sicherlich nicht das beste Gel, das man hier nehmen kann. Und sie schreiben auch dazu, dass es 1:1 zwischen kurzkettigen und langkettigen Kohlenhydraten ist, was auch eher ein Problem ist, wenn du jetzt quasi schnelle Energieverfügbarkeit brauchst. Mhm. Genau, also da nicht ganz optimal.
Genau, und das andere, was vielleicht auch aktuell schon ein bisschen überarbeitet ist und vielleicht auch schon 2 Schritte weiter ist, ist hier vielleicht auch das Verhältnis zwischen Glucose und Fructose. Hier wird noch 3:1 gearbeitet, 3 Glucose auf 1 Fructose. Hier scheint es ja auch schon fast schon in Richtung 1:1 zu gehen. Entweder 1:0,8 oder 2:1 sind zumindest noch die besseren Mischverhältnisse. Hier deutlich mehr Glucose als Fructose vorhanden. Muss man mal gucken, wie das passt. Am Ende würde ich sagen, einfach mal Geschmack testen. Ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, gerade für Läufer und Läuferinnen, die auf den Ultradistanzen unterwegs sind. Sicherlich eine Option, wenn es geschmacklich auch genau das Richtige ist, dann ist es sicherlich mal ein Blick wert. Wir haben es selber auch noch nicht getestet.
Genau.
Aber wenn ich es mal in den Finger bekommen werde, werde ich berichten.
Genau, Preis relativ hoch. 12 Stück kosten 3,75 Euro pro Stück. Mhm. Wenn man jetzt, 48 direkt bestellt, ist man bei 3,33 Euro pro Stück. Also schon deutlich hoch.
Ja. Ja, mal gucken. Also wir werden es ja sehen, was die Profis ist ja eins der Marken, die einfach am meisten auch von vielen Profis verwendet werden, wo viele Profis hier auch von gesponsert werden. Also wir werden sicherlich das ein oder andere noch davon berichten.
Ja, genau. So viel dazu. Also wer will, kann sich es mal anschauen bei NAC direkt auf der Webseite. Mhm. Sicherlich dann bald auch bei Sporthunger.
Ja.
Genau, dann hat uns eine E-Mail erreicht. Wir lassen den Namen mal außen vor. Der kritisch angefragt hat, was wir von den Richtlinien des DLVs für die Europameisterschaft erhalten, weil die Nominierungen erst 3 Wochen vor der EM veröffentlicht werden. Das nicht ideal quasi für Vorbereitung und Organisation ist. Und dass man sagt, okay, ist für das vielleicht ein Grund, warum es vielleicht keine guten Konkurrenz gibt in Deutschland, was im Vergleich zu anderen EU-Ländern und keine Jungen und keine gute Konkurrenz Bock hat auf die Europameisterschaft, wenn man es einfach nicht richtig planen kann letztendlich. Und dazu habe ich mir mal bei der DLV rausgesucht, das kann man auf der Webseite frei abrufen, wie denn die Nominierungsrichtlinien überhaupt aussehen. Und Nominierungsrichtlinien sehen nämlich aus wie folgt. Und zwar werden Leistungen im Zeitraum vom 1. Mai 23 bis zum 1. Mai 24 berücksichtigt. Die Nominierung erfolgt am 6. Mai 2024. Mhm. Und die EM beginnt Anfang Juni auch direkt. Also wir sind wirklich nur 3 Wochen dazwischen. Einzelstarter Männer und Frauen in den jeweiligen Disziplinen bis jeweils maximal 4. Davon werden 3 für die Mannschaftswertung berücksichtigt. Einzelstarter Junioren bis jeweils 4. Davon ja auch wieder 3 für die Mannschaftswertung. Nominierung erfolgt aufgrund an einem der geführten Sichtungsläufe, der erbrachten Leistung der WM 23 und unter Einbezug der Resultate der aktuellen sowie letzten Saison. Im Trail kann sowohl ITRA-Score als auch der UTMB-Index berücksichtigt werden. Es werden nur Athleten vorgeschlagen, die eine realistische Chance haben, sich bei der EM in der ersten Hälfte der Ergebnisliste zu platzieren. Beim Nominierungsentscheid werden unter anderem das Leistungsniveau, Leistungsdichte, die Zeitabstände zum jeweils Erstplatzierten, die Strecken, das taktische Verhalten, die Formentwicklung der Direktvergleichen berücksichtigt. Soweit mal die allgemeinen Richtlinien. Mhm. Dann gibt es noch gerade für den Trail, was uns ja hier am meisten interessiert, eine Unterkategorie. Die Top 3 der WM, Long und Short, sind automatisch nominiert, wenn sie für 2024 einen Leistungsnachweis erbringen.
Also praktisch nur Katharina Hartmut.
Ich glaube, Sie meinen die Top 3 Deutschen.
Ach, Top 3 Deutschen.
Ich nee, die mal
Top
3 aus.
Platzierungen.
Ja, aber ich gehe mal von aus, Top 3 Deutsch platziert, oder? Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Außer es gibt keine.
Ich glaube, es sind nur die Top 3. Also nur, wenn einer auf die Top 3 gelaufen ist.
Okay, kann sein.
Ich sagen, ja. Weil da steht dann auch Top 4 bis 10 Platzierung als nächstes.
Genau, aber ja, stimmt. Ja. Top 4 bis 10 Platzierte.
Ja, stimmt.
Wir hätten ja nicht 10, genau. Ja. Also dann in dem Fall würde das nur Katharina Hartmut treffen sozusagen, die hier automatisch nominiert würde, wenn sie 24 einen Leistungsnachweis hat, was sie nicht hat.
Genau, weil sie aktuell verletzt ist, aber sie müsste jetzt, weiß ich nicht, einmal beim Haus-Trail Weiß auch nicht so. Bergrennen. Relativ locker, kann vielleicht Letzte werden und wäre
Nee, ich glaube, sie muss ein Rennen dabei. Halt liefern.
Ja, meine ich jetzt ein Hausrennen sozusagen direkt
aber ums Eck. Ja. Die 4 bis 10 Platzierte der WM 23 sind vornominiert, wenn ein Leistungsnachweis beim Sichtungslauf erfolgt. Also sie müssen, hätten jetzt in Naturns oder in Petit Ballon starten müssen.
Das würde jetzt zum Beispiel auf Benetorf zutreffen. Der ist nämlich Top 10 gelaufen bei der WM, wenn ich richtig im Kopf habe.
Ja.
Und ist ja auch beim Sichtungslauf am Start gewesen. Hannes ist ja nur in Anführungsstrichen Zwölfter geworden, richtig. War auch beim Sichtungslauf dabei und durfte dementsprechend nicht starten. Rosanna jetzt zum Beispiel als Beispiel war beim Sichtungslauf nicht an den Start und hat sozusagen wahrscheinlich hier die Chance vertan, wenn sie dann gewollt hätte. Gleiches trifft auf Ida zu, die, glaube ich, Zehnte geworden ist.
Ja. Weiter geht's. Die Top 3 Platzierten des UTMB-Finale in Chamonix 2023, OCC, sind nominiert, wenn ein Leistungsnachweis von 24 vorliegt. Haben wir niemand.
Kann man sich schenken. Wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern, bis wir da jemanden haben.
Ja. Rennen der Ultra World Tour, also UTMB, Ultra Trail World Tour, was es eh schon nicht mehr gibt.
Ja.
Oder was nicht so heißt, die gibt's gar nicht.
Ja.
UTMB. Und Golden Trail Series, in denen die Athleten nachgewiesen haben, dass sie für die spezifischen Anforderungen des Trailrennens internationales Topniveau besitzen und damit ein erfolgreiches Abschneiden bei der EM prognostiziert werden kann, können diese in die Nominierungsentscheidung mit einfließen. Also in dem Fall alles.
Ja, also das heißt zum Beispiel, Ida ist ja jetzt Zweiter geworden auf
Istria.
Das heißt, diese Leistung hätte sie mit einfließen lassen können. Ob jetzt 100 Meilen interessant ist für die EM, ist natürlich eine andere Frage. Auch glaube ich nicht, dass Ida irgendwelchen Anspruch hat, dort zu starten. Aber nur als Beispiel, um das dann mal zu beschreiben. Genau.
Oder jetzt zum Beispiel eine Miria Meinheit hat halt ein gutes Ergebnis bei der Golden Trail Serie eingefahren. Könnte zum Beispiel jetzt auch hier berücksichtigt werden, weil sie ja zum Beispiel in ein Sichtungsrennen gelaufen ist. Oder ein Sven Koch, der ja quasi auch ein Top-Rennen in der Turns gelaufen ist. Letztes Jahr auch ein, zwei gute Ergebnisse in der Golden Trail Serie abgeliefert hat, könnte jetzt auch nominiert werden, weil er Golden Trail Serie halt gelaufen ist.
Ja, da ist halt die Frage, ob das die internationale oder die nationale gemeint ist, aber wurde auch nicht so definiert. Vielleicht weiß der Verband auch nicht, dass es da zwei Unterschiede gibt.
Genau. Auf jeden Fall eine Kritik, die eben auch der Einsender uns geschickt hat, ist eben dieser kurzfristige Nominierungszeitraum.
Man muss dazu sagen, der Einsender hat auch eine realistische Chance teilzunehmen.
Genau.
Also
ist nicht hier irgendjemand, sondern hat wirklich auch realistische Chance.
Wenn man mich um meine Meinung fragen würde, dann wäre er auf jeden Fall auch gesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, muss gesetzt sein. Ja. Also nach dem Ergebnis, die er dieses Jahr schon geliefert hat, muss er gesetzt sein. Und das ist halt schon ein Problem. Also wenn wir sprechen hier von 6. Mai und das sind wirklich 3 Wochen, bevor dann die EM stattfindet. Und das EM-Rennen ist wie lang?
Es werden 50 Kilometer, 3000 Höhenmeter. Wahrscheinlich, die ganz genaue Strecke ist nicht bekannt. Es gibt die Strecke schon in vergangenen Veranstaltungen und da wird sie sicherlich sehr ähnlich werden wie die vergangenen Veranstaltungen. Aber ganz offiziell ist es noch nicht bekannt, es geht aber sicherlich in diese Richtung.
Genau, und die EM startet offiziell am 31. Mai, geht bis 2. Juni, das heißt wirklich 3 Wochen Zeit und das ist halt echt ein Problem, weil jeder, wo realistisch seine Saison plant, kann halt nicht 3 Wochen vorher planen, jetzt den 50er zu machen.
Genau, wir haben ja auch mit Ramon Manisch gesprochen, der wahrscheinlich jetzt hier auch bald das Go bekommt und auch schon relativ sicher war, dass er ja auch bei der EM starten darf. Ähnlich sieht es auch für die Österreicher aus. Auch hier ist die Motivation sehr groß, an der EM teilzunehmen bei den österreichischen Läuferinnen und Läufer. Auch die wissen schon Bescheid. Auch dort haben einige Athleten inzwischen die Nachricht schon länger erhalten oder schon einige Wochen und da wird auch schon fleißig auch bei unseren Athleten drauf trainiert.
Ja, und wie gesagt, wir reden immer davon, dass man halt stärker werden muss im Gegensatz zu den anderen Ländern und jeder muss eine Saisonplanung irgendwo machen. Und wenn ich halt jetzt denke, okay, auf gut Glück bereite ich mich jetzt vor als Athlet, weil mein Sichtungsrennen ist ja ganz gut gelaufen. Vielleicht hat man auch schon mit mir gesprochen, dass es mit den Nominierungen gut aussehen könnte. Und dann wird quasi sich aber noch Zeit gelassen, jetzt 4 Wochen lang. Ich meine, Naturns ist jetzt schon wieder 2 Wochen her.
Ja.
Und gerade für den Trail-Bereich, klar, für Up and Down, Da, und für den, da zählt noch die Deutsche Meisterschaft. Und für den Mountain Classic zählt noch die Deutsche Meisterschaft mit rein. Die ist jetzt dieses Wochenende, kommendes Wochenende. Und auch für den Berglauf zählt noch ein Rennen in der Schweiz rein, Ende April. Aber gerade im Trail-Bereich, wo es nachher um 50 Kilometer geht, kann man jetzt schon eine Entscheidung treffen. Ja, oder ist, sollte man jetzt eine Entscheidung treffen?
Also es ist halt auch einfach absolut wichtig, weil sich die Athleten ja jetzt schon entscheiden, welche Serien sie laufen wollen, welche Rennen sie auch wirklich angehen wollen und hier einfach nicht die Sicherheit haben, ob sie da starten können. Als Beispiel bei Daniela Oemus, die wir ja eben gerade schon im Rahmen der Golden Trail Serie genannt hat, die wird sicherlich vielleicht darüber nachgedacht haben, ob sie vielleicht in Zegama startet, was ja auch im Juni stattfindet, das Rennen, oder ob sie doch nicht vielleicht in der EM starten möchte. Und so gibt man ihr ja keine Sicherheit und Möglichkeit, dort wirklich darauf zu zielen, das Training darauf auch auszurichten. Und genauso gilt es natürlich auch für unsere Ultraspezialisten, sei es Hannes, sei es Rosanna Buchauer oder auch vielleicht die Ida, dass man dort nicht sagt, okay, so ein Rennen passt auch sehr gut in meinen Saisonaufbau mit rein, als Vorbereitungsrennen für vielleicht ein Lavaredo oder für andere lange Wettkämpfe, die dieses Jahr noch geplant sind. Und so fehlt die Sicherheit, um sich da entsprechend darauf vorzubereiten und das mitzunehmen oder auch darauf gezielt zu pieken.
Ja, und gleichzeitig verbaut man sich halt schon auch wieder da die Chance, wie unser Einsender ja auch schreibt, den jungen Athleten vielleicht noch eine Chance zu geben, da mal Leute ranzuholen. Selbst wenn, wir haben jetzt ein Rennen in Annecy, der Aufwand ist wie die WM letztes Jahr in Österreich, jetzt wieder nicht extrem, man braucht keinen Flug, man kann sich dann ins Auto sitzen, da runterfahren. Man kann bis zu 4 in jeder Disziplin Männer und Frauen, also 8 Stück pro Strecke, dahin schicken. Aber dann verbaut man das sich wahrscheinlich wieder, weil man sagt, die müssen in der ersten Hälfte der Ergebnisliste finishen. Anstatt jemand einfach mal die Chance zu geben, da zu laufen, werden wir nachher da wahrscheinlich mit 3 Leuten hinfahren oder sowas oder 2 Leuten vielleicht auf der Langdistanz, weil mehr wählt man dann wieder nicht aus. Und wieder keinem Jungen eine Chance geben.
Ja, man müsste es ja einfach klar kommunizieren, auch nach außen, sagt, okay, wir nehmen jetzt 2 Top-Athleten mit, die wirklich eine Chance haben. Sagen wir jetzt mal hier der Bene Hoffmann, dass er vielleicht wirklich eine gezielte Chance hat, dort auch in die Top 10 oder Top 5 reinzulaufen und dann noch einen anderen guten Läufer. Und dann nehmen wir ganz bewusst vielleicht auch nicht den oder die Beste mit, die in der Qualifikation Leistung abgerufen hat, aber vielleicht noch einfach jung ist und vielleicht dort auch mal zeigen kann, dass er oder sie dann langfristig auch zur Nationalmannschaft gehört. Und da auch einfach eine Chance schon mal bekommt und sagen, hey, das ist Nachwuchsarbeit, das geht nicht darum, dass wir jetzt Medaillen damit abräumen, aber wir haben trotzdem eine gute Chance, dass er oder sie vielleicht auch in den Top-50-Bereich ins Ziel kommt.
Ja, und 3 braucht man für die Mannschaftswertung, also kann man 4 starten lassen, weil dann ist einer noch als Backup dabei.
Ja.
Also von dem her, ja, schade, dass es wieder so kurzfristig alles ist. Und dementsprechend sicherlich einige Absagen auch hageln wird von Athleten, Athletinnen, die sicher interessant gewesen wären für die EM, aber aufgrund ihrer Saisonplanung, aufgrund von Sponsorenverpflichtungen und so weiter, sich nicht auf so eine Kurzfristigkeit einlassen können von 3 Wochen.
Ja, man muss aber auch sagen, am Ende kann man natürlich auch bei uns ja auch den Vorwurf suchen. Auch wir haben ja 2 absolute Top-Athleten hier bei uns im Coaching, denen wir natürlich auch nicht nahegelegt haben, an der EM zu starten. Also müssen wir ja auch sagen, in unserer Saisonplanung hatte sie auch keine Berücksichtigung gefunden. Da kann man natürlich auch vielleicht bei uns den Fehler suchen, aber genau aus diesen Gründen haben wir uns dafür auch nicht wirklich entschieden, zur EM zu fahren dieses Jahr und lieber andere Ziele im Fokus zu setzen, die sowohl für die Athletinnen als auch die Athleten viel wichtiger sind und prestigeträchtiger als vielleicht die EM aus deutscher Sicht. Aber das ist natürlich auch einfach eine Verbandssache, dass dort keine gute Arbeit gemacht wird, dass keine gute, Förderung dort ist, um die Athleten natürlich auch den Anreiz zu schaffen, dort auch wirklich bei beiden Events, also bei der EM als auch bei der WM zu starten und dort am Start stehen zu wollen.
Genau, also vielleicht schafft man es für eine WM nächstes Jahr mal 8 Wochen vorher zumindest Bescheid zu sagen, ob man startet oder nicht startet.
Ja, wäre nicht verkehrt, weil 4 Wochen vorher ist ja höchstwahrscheinlich der UTMB und wer 100 Meilen in den Füßen hat, der will vielleicht nicht unbedingt bei der WM noch starten, beziehungsweise ist vielleicht auch nicht mehr fähig dazu.
Ja. Genau, also ja.
Und dann sollte man auch überlegen, ob man dann auch Anreize schafft, um vielleicht die Athleten zu WM zu bringen und nicht sagt der Athlet so, puh, ja, gut, zur WM kriege ich vielleicht noch das Hotel bezahlt, der Rest liegt dann schon wieder an mir. Beim UTMB oder anderen großen Events werde ich natürlich entsprechend noch eingeladen oder kriege da von meinen Sponsoren nochmal einige Vorteile. wenn ich dort an den Start gehe. Und dann ist die Entscheidung schon schneller gefallen, als sich der Verband umdrehen kann und irgendwas dazu sagen kann.
Ja, also da mal schauen, wie das sich weiterentwickelt. Mhm. Genau, so viel mal zur DLV-Geschichte. Dann haben wir ja, wie gesagt, die letzten Tage im Warmen verbracht.
Ja.
Wir waren auf Fuerteventura mit Mountain Man. Mhm. Die Bräune ist noch ziemlich gut erhalten im Moment. Es hat sich noch nichts abgeschält, trotz dass wir relativ übel Sonnenbrand auch kassiert haben.
Ja, an Stellen, wo ich es noch nie hatte.
Ja.
Also jetzt nichts.
Also nicht, was ihr denkt jetzt.
Aber in der Kniekehle habe ich noch nie einen Sonnenbrand gehabt.
Ja, stimmt, ja.
Oder auf der Wade, so wie bei dir.
Ja.
Da haben wir auf jeden Fall durch unsere sehr einseitige Laufrichtung und Sonnenbelastung uns einige Verbrennungen im Waden- und Kniekehlenbereich eingefangen, die auch recht schmerzhaft waren.
Ja, also seit heute tut jetzt Hose hochkrempeln und Hose anziehen nicht mehr weh auf der Haut. Gestern hat es echt noch weh getan. Geht jetzt aber wieder ganz gut. Ja, wir sind nämlich am Mittwoch nach Fuerteventura geflogen letzte Woche, weil dort ab Donnerstag das Trailcamp von Mountain Man stattgefunden hat. Mittwoch Anreise, ja, relativ unkompliziert, bisschen stressig geworden, weil dein Koffer ein bisschen bestreikt wurde oder deine Tasche ein bisschen bestreikt wurde.
Ja, die wollte nicht in den Self-Check-In reingehen und dann haben wir nicht so richtig mitbekommen, dass eigentlich gleich die Zeit rum ist.
Ja.
Dann war natürlich das Personal irgendwie auf Toilette, war halt auch einfach nicht da, um Koffer oder Tasche anzunehmen und dementsprechend ist es dann erst kurz vor knapp noch reingegangen und wir waren echt froh, dass es überhaupt mit auf dem Board gekommen ist.
Genau, dass du deine Tasche dann fast als erste wieder ankam auf Fuerteventura, war dann schon Glück quasi.
Ja, aber vielleicht hätte ich mir einfach auch eine Badehose kaufen können und hätte auch genug Ausrüstung dabei gehabt zum Laufen, zum Alltag und für alles andere.
Also. Fürs Buffet und alles, ja. Genau, dann sind wir auf Fuerteventura angekommen, Richtung Hotel mit dem Bus gefahren und haben uns dann zum ersten Lauf auch direkt aufgemacht. Mhm. Haben uns auf die Berge da direkt neben dem Hotel begeben. Wir waren im Plaitas Hotel, was ein sehr, sehr bekanntes Sporthotel auf der Insel ist. Eines der größten, wahrscheinlich auch in Europa ist, was Sporthotel angeht. Und haben da die Berge ein bisschen unsicher gemacht. Erstmal relativ überrascht gewesen, auch so ein bisschen von der Landschaft her. Ich kannte bisher nur La Palma, war mir nicht so ganz klar, was ich für eine Wüste mich erwartet quasi auf Fuerteventura. Ist doch sehr, sehr baumlos alles und recht warm auf jeden Fall gewesen.
Ja, überrascht ist sehr milde ausgedrückt. Ich war eher geschockt, so kann man das sagen. Also jedes Kieswerk, jede Kieskuhle, jede, was sagt man noch hier so, Kohleabbauregion ist durchaus charmanter als Fuerteventura, so kann man es vielleicht zusammenfassen und sieht auch nicht viel anders aus. Also diese Landschaft komplett ohne Pflanzen, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich wusste natürlich, dass es eine sehr karge Region auch dort sind, also viele dieser Inseln ja auch nicht wirklich mit Pflanzen bewaldet oder bewachsen sind, aber dass es so aussieht, habe ich nicht mit gerechnet. Es war wirklich sehr eintönig. Von der Bepflanzung her hier und da ein paar Palmen, aber das war eher in den Bereichen, wo irgendwelche Wohnstrukturen stattgefunden haben, wo dann auch entsprechend Bewässerung oder sowas stattgefunden haben. Aber abgesehen von den ein oder anderen Golfplatz, an dem wir vorbeigefahren sind, war da wirklich kein Grün.
Ja, also ist halt wirklich eine Insel, die da im Pazifik liegt, mit Einfluss von der Sahara auch. Ist ja, wenn man sich auf der Karte orientiert, ist man ja auch auf Höhe der Sahara unterwegs. Was auch dafür verantwortlich war, dass wir die ersten zwei Tage wirklich 35 Grad hatten, auch abends noch um 8 Uhr noch über 30 Grad Temperaturen waren. Und Donnerstag hat dann das Camp angefangen. Donnerstagabend mit einem Willkommentreffen sozusagen. Freitag haben wir dann die erste Laufrunde als Camp zusammen gemacht, sind auch wieder die 10 Kilometer, 14 Kilometer waren es fast, durch die Berge neben dem Hotel gelaufen. Und da war die Sicht dann schon wieder ein bisschen besser. Wir hatten die ersten zwei Tage so ein bisschen, wie in Deutschland ja auch, so Sahara-Staub und alles war ein bisschen so diesig. Wenn es klar war, hat man dann im Süden auch die Wüste von Fuerteventura gesehen. Es gibt auch einen Wüstenstreifen unten mit richtigem Sand und so weiter. Den hat man dann gesehen und war ein ganz cooler Auftakt mit der Gruppe eigentlich dann.
Ja, die Gruppe war auf jeden Fall eine sehr coole Gruppe, eine sehr abwechslungsreiche Gruppe. Alle Altersstrukturen irgendwo mit dabei. Einige waren voll drinne im Trailrunning und da schon viele Jahre begeisterte Läufer in unseren Sport. Andere haben das erste Mal in den Trailsport reingeschaut, haben sich da vielleicht auch ein bisschen verirrt in einem Trailrunning-Camp, waren doch am Ende aber fast bei allen Sachen dabei und auch die, ja, nicht die motiviertesten, das falsche Wort, aber die sich am härtesten dann auch gegeben haben, ja. wollten sich eigentlich auf den Marathon vorbereiten, waren aber doch sehr angefixt von unserer Trailrunning-Szene und ich glaube, die werden wir die nächsten Jahre noch häufiger auf den Trails
sehen. Bei irgendwelchen Wettkämpfen dann
auch sehen. Genau, also die haben auch richtig Bock drauf und es war eine coole Gruppe, abwechslungsreich aus allen Bevölkerungsgruppen, die man sich vorstellen kann.
Genau, was du so ein bisschen als, ja, von der Landschaft beschrieben hast, beim langen Lauf, wir sind ja am Samstag dann vom Plaitas Hotel nach auf die West, nee, an die, wo sind wir hingelaufen? An die Ostküste gelaufen und da war es doch ein bisschen abwechslungsreicher. Wir sind vom Hotel losgelaufen, erstmal durch so ein Schotterfeld und dann aber durch ein Lavafeld. Das war ganz cool eigentlich, weil das da quasi einfach unseren Weg komplett gekreuzt hat, ist schon irgendwie 10.000 Jahre da. Aber man läuft halt wirklich durch so seltsame Strukturen, wo die Lava sich aufgetürmt hat und dann abgekühlt ist. Und das war ganz interessant, aber auch ziemlich schwer zu laufen, weil alles scharfkantig war, alles rund war. Also die Steine waren, also die Lava war überall verteilt. Man ist da über spitze Lava gelaufen. Das war echt eine harte Belastung für die Fußgelenke, aber war ein bisschen eine Abwechslung von der Strecke. Und auch dann hatte die Strecke doch einige ganz schöne Passagen. Durch so eine Schlucht sind wir am Schluss dann gelaufen, Richtung Strand runter. Das war nochmal ganz nett. Da waren auch ein bisschen mehr Kakteen und so weiter auch am Weg entlang. Und da war es dann doch ein bisschen abwechslungsreicher von der Strecke her.
Ja, es hatte auf jeden Fall auch sehr viele schöne und charmante Ecken, muss man auch nachherein sagen. Der erste Eindruck hat dann vielleicht auch ein bisschen getrübt. Aber hinten raus hat man dann doch immer so unterschiedliche Felscharaktere auch gesehen, unterschiedliche Sandfarben auch teilweise, auch so der Blick über die ganze Insel, wenn so ein bisschen dieser ganze Dunst aufgestiegen ist vom Meer, war wirklich sehr schön und sehr beeindruckend anzuschauen. Also es ist schon eine Insel, die man sich anschauen kann. Ob es meine Trauminsel wird, weiß ich nicht. Wer auf jeden Fall eher auf so karge Landschaften steht, ist da auf jeden Fall richtig. Und wie du sagst, man läuft aber viel auf Schotter, auf Sand. Und ja, das braucht man auch in den Alpen und ich glaube, das hat uns auch vielleicht wieder ein bisschen Sicherheit gegeben, dass es auch gut funktioniert, weil es ja eh so unser Steckenpferd ist, gerade wenn es dann über Schotter und steinige Kiesflächen geht, wo wir ein bisschen uns zurückhalten und langsamer laufen, da auch einfach mal wieder ein bisschen Selbstsicherheit zu bekommen.
Ja, und der lange Lauf war für viele ja teilweise auch die längste Strecke, die sie jemals gelaufen sind. Mhm. Also viele sind da echt über ihre Grenze gegangen, was sie bisher laufen konnten. Auch von der Leistung her sehr, sehr an die Grenze gegangen. War ein hartes Stück. Wir waren insgesamt 7,5 Stunden unterwegs. 6,5 Stunden Laufzeit ungefähr, 7,5 Stunden insgesamt unterwegs gewesen. Einmal hatten wir einen Supermarkt als VP. Den haben wir dann geplündert, mehr oder weniger. Ich glaube, der hat sich gewundert, warum da auf einmal 8 verschwitzte Leute reinstürmen, die ihm das ganze Kühlregal leerräumen.
Ja.
Und die zweite VP war ein Wasserdepot, was die andere Gruppe quasi per Auto angelegt hat, auf dem Weg zu ihrem Rennen oder zu ihrem Laufabschnitt sozusagen. Da haben wir dann 10 Kilometer vorm Ziel, so 10, 12 Kilometer vorm Ziel nochmal nachgefüllt, um dann quasi genug Wasser zu haben bis ins Ziel.
Genau, wir haben es eigentlich ganz cool gemacht, dass wir alle zum gleichen Ort laufen. 42 hast du ja geleitet, die lange Tour. Ich bin dann mit 22 eingestiegen und die letzte Gruppe ist dann bei Kilometer 14 eingestiegen. Und so hatte jeder dann das gleiche Ziel, was zu erreichen gilt. Und das war dann mal die andere Seite, sehr stürmische Meeresseite, wo wir alle baden waren in den hohen Wellen. Und du hast auf jeden Fall dein Nahtoderlebnis gehabt.
Ja, nicht ganz. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß in den Wellen. Ja. Habe ein bisschen damit gehadert, da überhaupt wieder rauszukommen, weil es mich doch 3-4 Mal ganz schön hart umgehauen hat. Ich stand schon das ein oder andere Mal wieder und die Welle hat mir dann aber die komplette Füße mitsamt Boden einfach weggezogen. Mhm. Und ich habe 3 oder 4 Mal nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist in dem Moment, weil es mich so wirklich mit der Brandung quasi wieder an den Strand geklatscht hat.
Ja, also ich habe auf jeden Fall für einen ganz kurzen Moment das Maximum meiner Salomon-Trailhose herausgefunden. Man kann ganz gut damit baden gehen. Badehosen packe ich mir eigentlich selten ein, weil ich dann auch meine Laufhosen einfach dafür verwende. Aber ohne Bündchen, was man zuziehen kann, ist dann vielleicht so eine Brandung auch nicht so gut. Ich konnte sie gerade so retten, bevor sie mir entschwunden ist.
Sonst wärst du ohne Hose aus dem Wasser ausgestiegen.
Ja, Kommt halt vor, aber ja.
Nee, also ist immer gut gegangen. War dann ganz cool, dann nochmal ins Meer zu springen. War auch überhaupt nicht kalt, das Meer. Also war eher angenehm warm schon für Mitte April. Ja, war 22 Grad oder über 20 Grad hatte Wassertemperatur auf jeden Fall.
Man hat es gut aushalten können,
ja. Auf jeden Fall. Also das war ganz cool zumindest. Am Sonntag gab es dann noch ein Rennen. Kleines Showrennen sozusagen. Jeder der Camp-Teilnehmer konnte entweder eine 10-Kilometer-Runde oder zweimal die 10 Kilometer als Renndistanz absolvieren mit offiziellem Startnummer und so weiter. Und ja, viele gab es nicht, die auf die Langdistanz sich versucht haben. Wir waren, glaube ich, 4 Männer und eine Frau. Und der Rest hat sich dann auf die 10 Kilometer begeben.
Ja, aber nochmal Spaß gemacht, war nochmal ein cooler Tag. Jeder konnte auch so sein eigenes Tempo nochmal laufen, was auch echt cool war. Man hat sich trotzdem immer wieder mal gesehen, weil es dann so von den Schleifen her immer mal wieder Überblick über das Rennen verschafft hat. Ja, am Ende, was soll ich sagen? Ich habe das Ding einfach gewonnen. Ich habe einfach im Grund im Boden gebügelt, die Strecke. Lars war weit hinter mir.
Ich habe es langsam angehen lassen.
Musste ich nicht mich wirklich anstrengen. Im ersten Downhill war er schon weg. Da hatte er kurz mal Schotter gesehen und ein bisschen Staub und dann war ich weg. Musste aber tatsächlich mich auf der ersten Runde zumindest einen Straßenläufer geschlagen geben. Der Paul hat da auf jeden Fall stark abgeliefert. Der hatte auch eine sehr starke Straßenzeit im Stehen. Deshalb musste ich dann noch eine zweite Runde laufen, sonst wäre ich vielleicht auch schon nach der ersten Runde als Sieger rausgegangen.
Hast du dir denn überlegt, oder? Wenn du jetzt die erste Runde gewinnst, dann auszusteigen?
Ja, so war es geplant, aber als ich das nicht so war, musste ich dann nochmal in die zweite Runde. Wieder so schöne 30 Grad ohne Wind, war das wirklich auch nochmal eine richtig eklige Angelegenheit. Ja. Aber habe mich doch mega gefreut, als wir da auch alle noch zusammen ins Ziel gelaufen sind.
Ja, hat schon Bock gemacht, die Runde. Wir haben uns am Anfang gleich mal verlaufen kurz, als die zwei Coaches und Guides sich gleich verlaufen haben im Rennen, weil wir den falschen Uphill hochgelaufen sind und dann die Lücke erstmal wieder zulaufen mussten gegenüber den anderen.
Ja.
Und da bist du mir einfach weggelaufen.
Im Downhill, ja.
Ja. Da hatte ich die einen nicht überholt und dann warst du auf einmal schon weg.
Ja, da habe ich mir kurz Gas gegeben. Aber ich weiß, dass der Downhill meine Stärke ist, deshalb wusste ich, ich muss wieder bis zum letzten Downhill an dich dranbleiben. Aber diesmal konnte ich dann den Abstand eigentlich immer wahren und dich auf Abstand halten, weil es ja immer wieder durchaus anspruchsvolle Downhill-Passagen gab, wo man ein bisschen technisch auch aufpassen musste. Und das war gar nicht so einfach bei so Hitze. Also das merkt man dann schon stark, dass man so bei 30 Grad auch so ein bisschen diesig im Kopf wird und da auch sich nicht mehr ganz so gut konzentrieren kann. Aber hinten raus hat es gut funktioniert. Ich bin auch mit der Zeit durchaus zufrieden. Auch gerade deshalb, weil ich nicht absolut ans Limit gegangen bin, muss ich sagen.
Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, Limit, wären vielleicht schon noch 2-3 Minuten, wären schon noch drin gewesen. Ich habe mir dann auch überlegt, vor dem letzten Anstieg nochmal wirklich Gas zu geben quasi, im letzten Anstieg. Aber der Downhill Richtung Strand runter war echt dann nochmal relativ technisch und fies. Und dann habe ich mir gedacht, nee, bringt mir jetzt nichts, wenn ich da jetzt Gas gebe und dann nachher wieder da irgendwie im Downhill die Zeit verliere. Und dementsprechend habe ich es dann auch eher so zu Ende gebracht, dass halt nach hinten nichts passiert. Mir den zweiten Platz da quasi auch dann geholt. Und bin da ganz zufrieden.
Ja, es ging jetzt
für auch 40 Kilometer am Tag davor bin ich
happy. Die habe ich mir ja zum Glück nicht gegeben. Aber es ging jetzt auch gar nicht so grundsätzlich um das Rennen. Es war einfach auch eine schöne Atmosphäre, dass dann jeder auch nochmal angefeuert wurde, dass die Teilnehmer, die kurze Strecke auch gelaufen sind, dann auch einfach auf alle anderen noch gewartet haben, die lange Strecke gemacht haben, jeder auch im Ziel nochmal entsprechend begrüßt wurde. Das hat Spaß gemacht und ich habe tatsächlich mein erstes Zielbanner bekommen in meinem Leben. Das war nochmal ein schöner Moment, auch wenn es wirklich nur ein kleiner, feiner Wettkampf war, habe ich den doch gut gefunden, dass ich das erste Mal so ein Banner in der Hand haben durfte. Und das werde ich natürlich jetzt weiter im Fokus setzen, dass ich da noch viele mehr einräume.
Da bin ich mal gespannt.
Jetzt muss es halt krachen.
Ja. Da bin ich mal gespannt. Nee, insgesamt alles ein cooles Camp gewesen. Die Location mit dem Hotel, natürlich beste Voraussetzungen vom Hotel her. Das Hotel ist wirklich hundertprozentig auf Sport ausgelegt.
Zumindest die Ecke, wo die Sportler sind. Es gibt dann auch einen
Bereich, wo dann... Den Apartment-Bereich, ja.
Aber das war wirklich... Toll, dass man da wirklich nur mit Sportlern unterwegs war. Also wer da kein Finisher-Shirt getragen hat, war eher die Ausnahme.
Das haben wir echt ein bisschen zu wenig mitgenommen. Ja. Ich hätte alle Finisher-Shirts einpacken sollen.
Alle langen UTMB-Rennen und so.
Ja.
Also die Ironman-Fraktion, da waren sehr viele Triathleten einfach vor Ort. Die haben das wirklich auch zur Schau getragen, welche tollen Wettkämpfe sie alle schon abgeleistet haben. Das war eigentlich ganz cool von der Atmosphäre her, dass das alles so sportlich aktive Menschen waren, die dort vor Ort waren.
Ja, genau. Also wer da mal Trainingslager sucht, machen will, kann man da auf jeden Fall gut trainieren.
Mhm. Man kann gut trainieren. Man hat die Trails direkt vor der Haustür. Klar, so nach einer Woche werden die sicherlich sehr eintönig, wenn man da ohne viel Aufwand laufen gehen kann. Aber das mag ich sehr gerne, wenn man natürlich aus dem Hotelzimmer sozusagen in den Berg reinfallen kann, ohne dass man erstmal durch die Gegend fahren muss. Das ist dort auf jeden Fall gegeben. Man muss aber auch sagen, es gibt nicht viele Strecken, die man erkunden kann. Es sind eher dann immer die gleichen, weil das nicht so ist, dass das extrem ausgebaut sind. Jeder Hügel hat 15 Trails oder sowas. Das stimmt da nicht. Das ist wirklich da eher diese Gegend, wo man da recht gut laufen kann. Und aber es ist auch ein relativ kleiner Abschnitt dann nur.
Genau, cool wäre es gewesen, wenn die andere Bergseite auch noch mit Trails erschlossen wäre, mhm. wo wir zum Leuchtturm gelaufen sind. Wenn man die auf die Berge auch noch mit Trails laufen könnte, dann könnte man nämlich da auch eine coole 30-Kilometer-Runde oder sowas reinlegen.
Ja, ja. Alles zusammen, gute Woche, hat Spaß gemacht. Ein bisschen verbrannt. Trotzdem, dass wir uns geschützt haben, hat es nicht ausgereicht, 6 Stunden lang uns von der Sonne zu schützen, aber war eine coole Woche.
Ja, genau. Und ja, kann man vielleicht so ein bisschen als Überleitung nehmen. Mhm. Ein Schuh, mit dem ich da relativ viele Kilometer abgespult habe, über den wollen wir heute ein bisschen sprechen.
Ja.
Der Salomon Genesis. Und zwar der normale Salomon Genesis, nicht die S-Lab-Version. Den bin ich doch auch beim Rennen über die 20 Kilometer gelaufen und auch davor bei 2 Trainingsrunden. Kurz zu den Hard Facts, 8 mm Sprengung.
Hast du nur 2-mal getragen bisher?
Hm?
2-mal nur,
richtig? Nee, vorhin dann auch schon.
Okay.
Aber jetzt halt, also
ach, dort vor Ort.
Auf Fuerteventura habe ich ihn 3-mal angehabt beim Rennen und noch bei 2 Touren davor.
Ja.
Und davor hier in einem Bergen bin ich ihn auch schon gelaufen.
Okay.
Genau. 8 mm Sprengung, bei Frauen 242 Gramm, Männer 269 Gramm in der Mustergröße, 4,5 mm Noppentiefe, Salomon bekannter Energy Foam, relativ stabile Dämpfung, Kontergrip-Sohle, wie Salomon immer hat, hat aber auch das Matrix-Material, das man aus dem S-Lab Genesis 1 schon kennt. Hat das bekannte Quick-Lace-System, das heißt, man kann zuziehen quasi die Schnürung und hat, eine relativ flexible Sohle und Preis ist 150 Euro.
Ja, jetzt hast du die ganzen Hard Facts runter gebetet.
Ja.
Jetzt aber ein bisschen emotionaler, bitte.
Ja, genau. Also, du bist ja auch schon gelaufen,
oder? Ich bin schon viel damit gelaufen,
genau.
Tatsächlich. Ja, also wirklich, also den haben wir jetzt 2,5 Monate haben wir den jetzt inzwischen. Hab den jetzt für die ersten oder viele lange Läufe hier auch verwendet inzwischen. Habe den aber nicht mit auf der Insel gehabt. Da habe ich, seinen etwas teureren Bruder oder Schwester dabei gehabt. Können wir auch gleich nochmal kurz im Vergleich kurz drüber sprechen. Aber fang du erstmal an.
Genau, also ich jetzt auf der Insel mit dem Untergrund auf dem Schotter bin ich echt gut damit zurechtgekommen. Mhm. Ich bin noch einen anderen Tag bei dem Langlauf bin ich mit dem Ultraglide 2 unterwegs gewesen. Der war im Schotter nicht ganz so zufriedenstellend. Da war der Genesis wirklich gut, also hat richtig starken Grip da auch gehabt, habe da guten Halt gehabt damit und auch hier, wenn ich in den alpinen Runden damit unterwegs bin, doch sehr, sehr gut laufbarer Schuh und vor allem einer, wo man denkt, okay, da laufe ich jetzt nicht mit dem teuren S-Lab-Schuh quasi die Kilometer drauf, sondern kann ihn richtig gut für Trainingsrunden auch im alpinen Gelände verwenden.
Mhm. Also ich war auch im Gesamten sehr angetan von dem Schuh. Er ist auf jeden Fall ein guter Allrounder, den man sicherlich für viele Strecken und viele Wettkämpfe und Trainingseinheiten einsetzen kann. Ist ein Schuh, der sicherlich für viele Athleten sehr gut funktionieren kann. Also vom Profil her sicherlich eher was für alpines, technisches Gelände. Sollte man jetzt nicht so viel auf dem Straße, Asphalt tragen, weil dann wird er weggelaufen. Aber wer da eher auf Waldwurzelwege bis alpines Gelände unterwegs ist, der wird damit eigentlich voll auf seine Kosten kommen, weil es halt so ein Allrounder ist und diese 270 Gramm, die wir da am Fuß haben, beziehungsweise bei uns ja noch mal ein bisschen mehr, weil wir ja doch sehr große Größen haben, macht sich eigentlich gar nicht bemerkbar. Also man hat nicht das Gefühl, dass man so einen schweren Klumpen an Schuhe hat, sondern es ist durchaus ein gutes, flowiges Gefühl, wenn man mit ihnen unterwegs läuft. Also das Gewicht spielt da wirklich keine Rolle. Wahrscheinlich merkt man auch keine 50 Gramm Unterschied, aber es ist immer schon dieses Gefühl, wenn der Schuh so plump schwer ist und irgendwie keine Dynamik hat, dann fühlt sich einfach auch ein schwerer Schuh viel, viel schwerer an.
Ja, genau. Und gerade so für Renndynamik ist er eigentlich echt gut zu brauchen. Auch wenn man dann mal auf einem Schotterabschnitt, also auf einem Gravel-Abschnitt quasi, Schotterstraße oder sowas, ein bisschen mehr Tempo damit laufen will, rollt er da eigentlich ganz gut auch. Also da macht er mir halt schon auch echt viel Spaß eigentlich.
Ja, und durch das Obermaterial ist er halt durchaus auch sehr bequem zu tragen. Ich finde, er geht auch für alle Größen. Ich habe auch nicht die schmalsten Füße, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch für jemanden funktioniert, der schmale Füße hat. Gerade diese Genesis sind ja durchaus relativ schmal gebaut in der Passform, aber es funktioniert auch super für mich, der eigentlich relativ breite Füße hat und auch den Platz vorne mag und liebt. Ich komme damit super zurecht, also das passt sehr gut.
Ja.
So ein bisschen Schutz an den Seiten noch angebaut, damit man da auch irgendwie ein bisschen von den Steinen geschützt ist. Ich glaube, das ist eher Schaum, meiner Meinung nach. es tut manchmal trotzdem weh, aber ja.
Da vielleicht würde es dann richtig wehtun.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist eher nochmal so ein bisschen, ja, dass es gut aussieht, dass es nochmal ein bisschen was hergibt, ist nicht zwingend notwendig, aber stört auch nicht, also deshalb kann man sich es auch durchaus mitnehmen. Gibt vielleicht hier und da im Trail ein bisschen Stabilität, wo man dann so ein bisschen mehr rumwackelt oder vielleicht knickelt.
Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, oje, mal gucken, wie er Fuerteventura überlebt. Mhm. Durch das harte Gelände, durch den rauen Vulkanstein und so weiter. Jeder Stein ist eigentlich spitz, wo man hängen bleibt. Und, aber er hat es ganz gut überstanden.
Ja.
Also ich habe ihn jetzt gestern Abend nochmal angeschaut, als ich die Tasche ausgeräumt habe. So schlecht sieht er gar nicht aus dafür. Also hat er doch ganz gut weggesteckt und waren ja jetzt doch für an die 50, 60 Kilometer in dem harten Gelände, 50 Kilometer ungefähr in dem harten Gelände. Also dafür hat er echt gut mitgemacht.
Ja, das passt. Farblich gibt es ja bei den Männern von knalliges Gelb, würde ich sagen, was eigentlich ganz cool aussieht, weil es so ein bisschen Matrix-Muster ist. Mhm. So von diesen Matrix-Filmen her vielleicht sowas in dieser Richtung geht. Aber eher ein bisschen gelb und nicht ganz so grün. Gibt hier aber auch eine gedeckte grau-schwarze Variante. Dann noch so eine komische gold-beige Variante. Die gefällt mir nicht so, aber das Gelb sieht wirklich gelungen aus. Bockt auf jeden Fall damit zu laufen.
Du meinst die Dragonfire Black Zement Variante.
Das ist der gelbe?
Nee, das ist der orangenere.
Okay, den finde ich nicht so schön. Ja.
Das ist die Dragonfire Black Zement Variante.
Ja. Genau, und bei den Damen heißt er dann Bird of Paradise Black Almond Milk, gesprochen.
ja, Mandelmilch quasi.
Ist auch nicht ganz so spannend, aber diese blau-gelbe Variante oder blau-grüne Variante ist durchaus ansprechend.
Ja.
Und dann gibt es noch auch ja so eine komische farbundefinierte Farbe.
Genau, also von dem her, also mir taugt das als Trainingsschuh, als Alltagsschuh, also auf den Trails hier im alpinen Gelände, echt gut. Mhm. Könnte auch ein Wettkampfschuh sein, wenn man sagt, okay, ich will jetzt hier nicht die 200 Euro für das S-Lab-Modell ausgeben, weil das für mich eh überdimensioniert ist. Bin ein bisschen langsamer unterwegs, ein bisschen gemütlicher unterwegs. Kann es auch ein sehr, sehr guter Schuh sein eigentlich.
Ja, also da auch der Vergleich. Ich hatte tatsächlich den S-Lab dabei, auch das neue Modell, auch das erste Mal dort auf der Insel benutzt und verwendet. Du hast mich davor gewarnt, aber tatsächlich hat der auch ganz gut überlebt. Der neue S-Lab Genesis ist ganz leicht leichter, aber minimal, das merkt man kaum.
Also 10 Gramm macht das nur aus, ja.
Genau. Man sieht aber dann doch, dass es am Ende 6 Minuten sind zwischen meiner und deiner Leistung.
die nur auf den Schuh zurückzuführen sind.
Nur auf den Schuh zurückzuführen, sonst wäre es natürlich enttäuschend für dich. Wenn man wirklich was Dynamischeres sucht, ein bisschen was Schnelleres, dann ist der S-Lab auch ein Tucken besser, also der Mehrpreis, die 50 Euro, machen sich in der Passform ein bisschen bemerkbar und etwas mehr Dynamik bringt er mit sich. Er rollt ein Stückchen besser auf Forst- und Asphaltstraßen. Gut, da wollen wir nicht unbedingt hin, aber man merkt dann schon, dass er da ein bisschen mehr ins Rollen reinkommt und im Gesamten, egal für welchen Schuh man sich entscheidet, ist vielleicht der S-Lab-Schuh auf jeden Fall nochmal der Wettkampfschuh. Auf jeden Fall ein Tucken besser für mich persönlich. Aber nicht so viel, dass es sich lohnt, die 50 Euro mehr auszugeben, würde ich sagen.
Ja.
Außer wenn jemand sagt, okay, er will wirklich Gas geben und braucht da den S-Lab und dann läuft es richtig.
Ja, also da, wer will, kann sich den gerne mal anschauen. Mhm. Ja, wir haben ja die 100. Folge und dementsprechend verlosen wir auch
einmal für die Damen, einmal für die Herren.
Genau.
Leider ist es zufällig, welche Version und Farbe ihr bekommt.
Ja, auf die Farbe haben wir keinen Einfluss.
Aber Bird of Paradise hört sich doch eigentlich ganz gut an.
Ja, auf Farbe. Jeden Fall.
Ja.
Dragonfire auch auf jeden Fall.
Okay.
Genau, wer mitmachen will, gewinnen will, wir legen nicht nur den Schuh hin, wir legen auch noch 2 Shirts von uns mit oben drauf. Wer will, mitmachen will, schreibt uns einfach unter den Beitrag des Gewinnspiels dann auf Instagram. Ja, was euer vielleicht ja bisher schönstes Trailrunning-Erlebnis war, was euer bester Wettkampf vielleicht war, wo ihr am meisten Spaß bisher hattet, wo ihr vielleicht eine besondere Situation erlebt habt. Schreibt uns das einfach mit dazu. Mhm. Und dann werden wir in 2 Wochen das Ganze wieder auslosen.
Ja.
Gewinnspiel läuft in dem Fall bis zum 1. Mai. Mhm. Und ja, dann werden wir Gewinner, Gewinnerin bekannt geben.
Genau. Und wie gesagt, nochmal 2 Shirts von uns mit unser Logo drauf. So ein weißes Funktionsshirt ist das. Auch nochmal on top zum Schuh dazu. Wird aber wahrscheinlich dann getrennt geliefert. Einmal kommt was von Salomon, einmal kommt das Shirt von uns direkt.
Genau. Also euch auf jeden Fall viel Erfolg, wer mitmachen möchte. Und danke, dass ihr auch beim letzten Mal schon immer so zahlreich mitgemacht habt. Natürlich auch gerne unsere Seite dazu mit liken und entsprechend den Podcast bewerten bei Spotify oder Apple und so weiter. Dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei.
Genau, also wer nicht liked, der ist natürlich auch nicht in der Ziehung dabei. So sagen sie es ja immer.
Ja.
Wir gucken, glaube ich, nicht ganz so genau danach, aber ich werde nochmal drauf achten.
Ja, diesmal achten wir drauf auf jeden Fall. Genau, dann sind wir damit durch. Ja, wir wollten noch ein bisschen über die letzte Vorbereitungsphase für die Trails sprechen. Wir sind ja jetzt schon in der Wettkampfphase fast mittendrin. Mhm. Der eine oder andere hat vielleicht noch 8 Wochen, noch 6 Wochen bis zu ihrem Wettkampf, vielleicht auch nur noch 4 Wochen, wenn man Mitte Mai schon irgendwie in Innsbruck startet oder in Nesselwang startet, dann hat man jetzt noch 4-5 Wochen Zeit.
Chiemgau zum Beispiel auch.
Ja. Also von dem her ist es genau die richtige Phase, um sich damit mal zu beschäftigen.
Ja, so jetzt den letzten Feinschliff nochmal herausholen, dass man nochmal sagt, okay, was muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal machen? Was habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht? Wir haben ja immer oft davon gesprochen, dass es im Winter, im Frühling, weit weg von der Saison, immer um das Schnelligkeitstraining geht, um die Verbesserung der Laktatschwelle, auch unter anderem zur Verbesserung der VO2 Max gearbeitet wird. Aber jetzt wollen wir natürlich die spezifischen Einheiten ins Training reinbringen, um einfach die Begebenheiten von dem jeweiligen Wettkampf auch zu trainieren, den wir für diese Saison oder für den Anfang der Saison in Fokus gesetzt haben, um dann natürlich auch zwar mit einer Top-Leistung an den Start zu gehen, aber vielleicht muskulär überhaupt gar nicht auf Berge vorbereitet zu sein. Das bringt nämlich niemanden was. Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt, nochmal dort den Fokus drauf zu legen.
Genau. Spätestens jetzt ist auf jeden Fall Zeit, euch euer Rennen nochmal genauer anzuschauen. Wie sieht das Höhenprofil aus? Prägt euch das Höhenprofil ein. Schaut vielleicht mal, ob ihr eine Info findet, ob das Höhenprofil eventuell auf der Startnummer auch abgedruckt sein wird, weil man sich dann doch ein bisschen daran orientieren kann oder sich den ein oder anderen Pacing-Hinweis vielleicht auch noch auf der Startnummer markieren kann oder sowas. Das auf jeden Fall. Wie lang sind denn die Anstiege? Das solltet ihr euch schon im Vorfeld angeschaut haben, weil ihr ja vielleicht auch euer Training so ein bisschen darauf ausgerichtet habt. Mhm. Welche technischen Herausforderungen warten auf euch? Wie sieht da vielleicht die Schuhwahl aus entsprechende technischen Herausforderungen oder gibt es irgendwelche Passagen, wo ihr euch vielleicht mental noch mit beschäftigen müsst, weil es abgestürzt gefährdet sein könnte oder ja, da ein bisschen problematischer ist. Natürlich die Distanz, ob sich irgendwas geändert hat an den Strecken, ob vielleicht irgendwelche Streckenänderungen nochmal vorgenommen wurden, ob alles noch so ist, wie ihr geplant habt. Und Tipp von uns, schaut euch auf YouTube einfach mal um, was ihr an Videos findet aus den vergangenen Jahren.
Ja.
Gerade so Rennbericht-Videos haben stark zugenommen in den letzten paar Jahren, wo man doch fast von allen Strecken irgendwelche YouTuber findet, die auf der Strecke relativ viel mitgefilmt haben. Oftmals leider nicht die schwersten Abschnitte, weil sie selber die Hände dann nehmen mussten. Aber sonst findet man doch relativ viel über den Charakter des Rennens heraus. Oftmals sieht man auch auf dem einen oder anderen Video, wie die VPs aussehen. Habe ich gestern zum Beispiel erst einem Athleten für das UTFS einen Videoausschnitt geschickt, wo man halt perfekt die komplette Verpflegungsstation gesehen hat und sich dann schon so ein bisschen darauf einstellen kann, was es da wahrscheinlich geben wird.
Ja, aber warum soll ich das machen? Also ich laufe ja zum Beispiel als großes Rennen den Lavaredo. Warum sollte ich mir jetzt das Höhenprofil jetzt schon anschauen, wenn ich erst im Mai da am Start gehen möchte, im Juni erst am Start gehen will?
Ja, weil dein Training ja schon ein bisschen davon noch abhängig ist. Habe ich 2 Anstiege mit 1500 Höhenmeter am Stück oder habe ich 10 Anstiege à 200 Höhenmeter am Stück, muss ich ja schon ein bisschen mein Training auch variieren.
Mhm, genau. Ist es denn wichtig, das nächste Rennen, was ich jetzt laufe, dass das nochmal eine gewisse Wertigkeit hat im Training oder im Fokus? Oder muss ich da einfach von Rennen zu Rennen sowieso mich immer mit dem jeweiligen Höhenprofil auseinandersetzen?
Ja, mit Höhenprofil und so weiter sollte man sich eh auf jeden Fall auseinandersetzen, egal welche Wertigkeit. Aber natürlich schon jetzt nochmal überlegen, für das nächste Rennen, wo ansteht, ist das jetzt noch mein A-Rennen? Habe ich vielleicht nicht so gut vorbereiten können? Ziehe ich es vielleicht nur auf B-Rennen oder auf C-Rennen, weil ich mein A-Rennen noch ein Stück nach hinten verschieben musste, habe mich vielleicht nochmal für ein anderes Rennen später in der Saison entschieden und dementsprechend wirklich da nochmal überprüfen, ist es noch ein A-Rennen oder ist es so ein B-Rennen geworden oder ist es vielleicht von einem B-Rennen auch zum A-Rennen geworden, weil ich merke, das Training läuft super, wäre schade, wenn ich nicht jetzt schon die Form raushaue.
Genau, oder ob es dann am Ende ein Trainingslauf ist. Ja. Dass ihr sagt, okay, eigentlich ist mein Ziel Lavaredo, aber ich werde zum Beispiel auch in Innsbruck Anfang Mai an den Start gehen und will natürlich dort auch nochmal die Erfahrung sammeln, dann sollte es vielleicht eher ein B- oder C-Lauf sein, je nach Distanz und Länge. Dort nochmal zu sagen, A-Lauf ist wirklich das Hauptziel, davon zwei Stück bis maximal drei Stück pro Jahr raussuchen. B-Lauf ist schon eine längere Herausforderung, gilt aber mit nicht ganz so viel Tapern immer noch so ein bisschen als Vorbereitungsrennen. Ein C-Lauf kann man doch durchaus gut aus dem Training herauslaufen, ohne dass man allzu viel Ruhe und Erholung reinbringt. Wichtig ist aber dabei, haben wir ja auch gesprochen schon in den ein oder anderen Podcast vor 2-3 Wochen, dass natürlich die Erholung trotzdem passen muss. Wenn man als B-Lauf einen 60er macht, dann kann man nicht gleich am Sonntag oder Montag nach dem Rennen wieder die vollen Umfänge bolzen, sondern muss sich auch von 65 Kilometer ausreichend erholen.
Genau. Trotzdem ist wichtig, auch wenn ihr es als jeweils B- oder C-Lauf absolviert, das ist jetzt zwar noch dann ein bisschen hin, aber behaltet dieses Ziel auch im Auge. Mhm. Also fangt da nicht an, loszusprinten wie ein Irrer, obwohl es ein C-Lauf ist. Also sich wirklich bewusst machen, das ist ein C-Lauf.
Genau, das heißt zum Beispiel auch als Beispiel, wir beide wollen jetzt auf einen sehr alpinen Lauf uns vorbereiten, laufen jetzt aber zum Beispiel in der Vorbereitung nächstes Wochenende UTSF. UTSF ist ja relativ gut laufbar vom Gelände her, sicherlich ein paar steile Kanten drin, aber nicht so alpin wie die typischen Trailläufe. Und dementsprechend kann man vielleicht dort auch nicht die Leistung abrufen, die wir uns für das alpine Gelände gesetzt haben, weil wir beim Training natürlich immer den Fokus auf unser Hauptrennen lassen müssen, weil da wollen wir die Performance abrufen und nicht beim C- oder B-Rennen im Vorfeld. Deshalb ist der Trainingsfokus immer auf das Hauptziel gerichtet, was wir dann vielleicht im Juni oder Juli laufen wollen und wird nicht sozusagen jetzt schon im Mai die beste Form herausgehauen, weil wir ja dann immer wieder nur von Ziel zu Ziel trainieren.
Genau, macht euch spätestens jetzt auch schon Gedanken über eure Zielzeit, weil man auch da schon mal die Rennplanung so ein bisschen durchdenken kann, wie lange seid ihr zwischen VPs unterwegs und so weiter. Legt da mal eine Zielzeit schon mal fest. Könnt ihr am besten, wie wir schon im Vorfeld auch schon oft gesagt haben, anhand der Ergebnislisten der vergangenen Jahre machen oder auch anhand der ITRA-UTMB-Listen der vergangenen Jahre und dann vergleichen mit den Punkten bzw. dem Punktenachweis, den ihr denn bisher gebracht habt.
Genau, deshalb auch wichtig, das auch nochmal, falls ihr nochmal einen Testwettkampf im Mai oder im April jetzt hier noch mit einstreut, dass ihr euch auch nochmal auseinandersetzt damit, hey, wie lange dauert das einfach? Oft meldet man sich ja einfach dort an, wo vielleicht auch die Kumpels das Umfeld auch hinfährt und denkt so, ja gut, 40 Kilometer geht schon irgendwie und dann, ups, hat er doch ganz schön viele Höhenmeter mit drin und dann wird so ein vermeintliches ja, Zwischenziel auch auf einmal ganz lang und viel länger als gedacht und die Erholung dauert dann entsprechend lange und die Trainingswochen nach dem Zwischenziel fallen dann vielleicht aus, weil man da nicht mehr gescheit trainieren kann und dementsprechend geht halt auch viel Training verloren. Deshalb auch bei eventuellen Testwettkämpfen, die jetzt auch sinnvoll sind, nochmal schauen, wie lange man überhaupt denn für so ein Rennen braucht.
Da solltet ihr auch euch nochmal ein bisschen retrospektiv Gedanken machen, wie sieht denn eure aktuelle Leistungsfähigkeit aus? Hat der Trainingsplan so geklappt, wie er hätte klappen sollen? Wart ihr vielleicht mal 2 Wochen krank zwischendurch? Wie ist euer aktueller Gesundheitszustand? Habt ihr irgendwelche körperlichen Probleme? Zwickt irgendwie Achillessehne, Wade tut weh oder sowas? Um da vielleicht auch nochmal zu korrigieren, was ihr denn beim Hauptziel erreichen wollt oder ob man dann vielleicht nochmal das Hauptziel korrigieren muss. Mhm. Auch was habt ihr so bisher abgeliefert? Seid ihr vielleicht schon mal ein Testrennen gelaufen, einen Zehner gelaufen, einen Halbmarathon gelaufen jetzt in den letzten Wochen? War das Ergebnis okay in die Richtung, wie ihr unterwegs sein wolltet? Oder seid ihr deutlich besser oder deutlich schlechter dabei gewesen? Auch da solltet ihr nochmal dann in die Überprüfung der Zielsetzung gehen.
Ja, genau. Also schaut einfach nochmal, ob ihr vielleicht auch nochmal ein Testrennen jetzt findet, um einfach dort auch eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Vielleicht aber euch auch einen Überblick auf eure aktuellen Form zu machen, wie du gesagt hast. Und ich glaube, so ein Testwettkampf ist eh ganz gut, wenn man den nochmal im Vorfeld mit einbaut, weil man dann auch so ein bisschen Frühlingsnervosität da irgendwie so ein bisschen losgeworden ist. Oft neigt man ja doch dazu, gerade im ersten Rennen mal so ein bisschen über seine Qualitäten oder seine Möglichkeiten zu laufen, etwas zu ambitioniert unterwegs zu sein, um da einfach schon mal so ein bisschen den Stress losgeworden zu sein, wenn es dann richtig zum Hauptrennen geht.
Genau, das ist so, das geht mir so ein bisschen ab dieses Jahr. Mir fehlt irgendwie noch so ein, ja, richtiges Vorbereitungsrennen. Ich werde jetzt in Innsbruck für eventuell noch die 15 Kilometer laufen am Samstag quasi. Aber und dann quasi Ende Mai noch den Nesselwang, den Mountainman XL über 40 Kilometer.
Ich habe mich heute angemeldet übrigens.
Ah ja, perfekt. Ja. Bin auch schon angemeldet. Aber mir fehlt einfach noch mal irgendwas.
Ja.
Und das geht mir so ein bisschen ab, weil es einfach irgendwie zeitlich nicht reinpasst, von den Möglichkeiten her nicht reinpasst. Und dann Ende Mai, so beim ersten großen, in Anführungszeichen, Rennen am Start zu stehen, ist mir irgendwie fast schon ein bisschen zu spät.
Ja, so schön es auch ist, wenn man jetzt auf Fuerteventura unterwegs ist, aber natürlich sind so welche Wochenende doch hinderlich, wenn man dann vielleicht das ein oder andere Rennen auch nochmal mit reinbringen möchte. Aber wir hatten ja ein Rennen, ich habe abgeliefert, du nicht.
Deshalb ja, aber das ist ja auch, das ist ja nicht das, was ich meinte. Ja. Das ist ja genau das zu kurze Rennen, was ich meine.
Ja.
Also auch Innsbruck, ich mache da die Live-Moderation und werde dann anschließend wahrscheinlich die 15 Kilometer laufen, weil die sich zeitlich dann noch ausgehen. Aber mir fehlt halt irgendwie noch ein 40er, 30er, 40er Rennen oder sowas. Das fehlt mir halt einfach irgendwie dieses Jahr.
Ja. Genau, nichtsdestotrotz muss man immer bedenken, dass die vorausgesetzten Zielzeiten natürlich immer variabel sind. Vielleicht war letztes Jahr die optimale Wettkampfbedingungen, dieses Jahr kann es sehr heiß sein. Wir haben uns auch so ein bisschen falsch geschätzt, jetzt am letzten Wochenende, haben da gedacht, es geht eher so Richtung 2 Stunden von der Laufdauer her. Tatsächlich waren wir ja am Ende 2:20 unterwegs, du warst nochmal die
2:25,
8 Minuten, 6 Minuten länger unterwegs, ich will es wieder betonen,
muss
man so lange genießen wie möglich. Ja. Nein, aber da haben wir uns auch um 20 Minuten verschätzt. Zum einen kannten wir natürlich jetzt noch nicht die Renndauer von den Rennen, aber die Hitze hat natürlich ungemein damit reingespielt, dass da auch vielleicht nicht die 2 Stunden möglich gewesen wären.
Ja, zum einen die Hitze, zum anderen der letzte Downhill, der sicherlich noch ein bisschen Zeit gekostet hat.
Ja.
Ich denke mal, mit Vollgas in guten Verhältnissen wäre es jetzt 2:15 schon drin gewesen.
Denke ich auch, ja.
Ja.
Genau, aber dass man sich da einfach auch nochmal Gedanken macht, was ist dann, wenn man dann zum Beispiel doch andere Bedingungen vorfindet als im letzten Jahr. Auch hier kann man nochmal so ein bisschen bei YouTube schauen. Wie waren denn die Bedingungen das letzte Jahr gewesen? Gibt es da ein Video vom letzten Jahr? Gibt es vielleicht jemanden aus eurem Umfeld, aus eurem Freundeskreis, der euch mitteilen kann, hey, die Strecke war auch Originalstrecke, die war nicht verkürzt, die Bedingungen waren super. Und dann kann man sich auch vielleicht an die Zielzeiten orientieren und dort auch mit den UTMB und ITRA-Punkten arbeiten.
Ja, genau. Wer jetzt noch ein bisschen trainieren will oder trainieren muss?
Ja, jeder muss.
Jeder muss? Ja. Genau, wer noch genug Zeit hat zum Trainieren, kann man noch so ein paar Einheiten-Tipps sicherlich mitgeben.
Mhm. Genau, also wer jetzt sagt, okay, ich bin eher auf den kurzen Rennen unterwegs, egal wie lang, wie viel Kilometer man am Ende zurücklegt, ich bin dann so bei 2, maximal 2,5 Stunden, 3 Stunden Rennen, länger muss ich gar nicht haben, ich will das einfach auch schnell und zügig haben, so ein Rennen, ich habe da keinen Bock, irgendwie ewig unterwegs zu sein, denen ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass man natürlich auch ein paar lange Dauerläufe jetzt im Vorfeld einbaut, weil der Fettstoffwechsel ungemein wichtig ist für solche Distanzen, da kann man nicht nur mit kurzen Einheiten an den Start gehen. Hier kann man ruhig auch mal über Distanz laufen. Wer sagt, 2 Stunden ist meine Renndauer, der kann durchaus mal 2 bis 2,5 Stunden Trainingseinheiten auch investieren.
Mhm.
Man muss ein bisschen schauen, dass man nicht zu viele Kilometer wegläuft. Wer jetzt wirklich eher zu den schnellen Läufern gehört und 2,5 Stunden mit, 35 Kilometer da wegknallt, das ist nicht notwendig. Aber für alle anderen kann man so sagen, okay, ein bisschen mehr oder ungefähr Renndauer ist durchaus als langer Trainingslauf gut möglich. Von der Intensitäten her kann man schon noch ein bisschen krachen lassen. Da muss man jetzt zu sehr auf die langsamen Intensitäten ausweichen. Aber wir sprechen ja davon, dass es auch wirklich das Hauptrennen ist. Wer jetzt noch sagt, die 2-Stunden-Rennen, das ist eigentlich nur ein C-Rennen, ich gucke ja weiterhin auf die Ultradistanzen, der muss auch für die Ultras trainieren. Das ist wichtig. Mhm. Das haben wir ja auch eben gerade nochmal untermauert oder beschrieben. Aber wer sagt, okay, die 2-Stunden-Rennen, das ist genau mein Ding, der kann sicherlich noch mal viel in Zone 4 und 3 trainieren, schon intensiv auch in den jeweiligen Einheiten reingehen. 3x20 Minuten zum Beispiel so im Trail, so eine richtig schöne Trailrunde sich raussuchen, wo man richtig Gas geben kann, berghoch Druck machen, bergrunter dann auch richtig krachen lassen, um einfach auch diese Tempowechsel immer hinzubekommen. 3x20 Minuten, ja, fast an die Schwelle ran, ist da wirklich eine gute Möglichkeit. 2x400 Höhenmeter, vielleicht sogar 2x500 Höhenmeter. Wenn es dann eher ein alpineres Rennen ist, dann eine gute Variante, da kann man auch gut an die Grenze gehen. 8-Minuten-Intervalle haben wir auch schon am Berg öfters beschrieben, sind gute Möglichkeiten, um einfach die Laktatverträglichkeit nochmal ein Stückchen zu verbessern und einfach auch den Druck im Berg reinzubekommen. Und für die langen Berganstiege, die dann vielleicht auch in diesen Rennen mit drin sind, wo man mal 10, 12 Minuten am Stück hochlaufen muss oder vielleicht sogar länger, sind sicherlich 4x12 Minuten eine gute Variante. Aber dann eine kleine Intensität niedriger, eher in Zone 3.
Genau.
Wechsellauf finde ich noch eine gute Möglichkeit. Mhm, da ja. Mein Tipp auf jeden Fall für alle, die auf kurzen Rennen unterwegs sind. Wir kennen das. Es geht kurz berghoch, dann muss kurz gehiked werden, dann kommt gleich 3-4 Minuten später wieder ein kurzes Flachstück für eine Minute, dann geht es wieder berghoch. Und da ist einfach meine Empfehlung, sucht euch einen Berg raus, der relativ gleichmäßig ist, 12-15% Steigung, maximal 18%, immer 5 Minuten laufen, 5 Minuten hiken, 5 Minuten laufen und schon habt ihr einen guten Wechsel drin und trainiert das, was in vielen Rennen vorkommt. Auch eine super Einheit für alle, die im Flachen leben, stellt euer Laufband auf 12-15% Steigung. Und einfach immer laufen, hiken in Wechsel. Bei 60 Minuten lang sind es dann 6 Wechsel, genau
ja,
zu sein.
6 Wechsel, ja genau.
Das kann man auch durchgehend bei hoher Intensität machen. Das heißt nicht, das Gehen ist eine Pause, sondern das Gehen ist auch eine Intensität, die auch in Zone 3 zu halten ist.
Ja.
Also von der Intensität her eine 7 von 10, also nicht überziehen, aber so, dass ihr eine Stunde gut durchhält von der Dauer. Mhm.
Genau, dann haben wir die kurzen Rennen.
Genau, die kürzeren Rennen, so 3-5 Stunden.
Also kürzeren im Sinne von kürzeren Marathonrennen oder
genau, für den einen 30 Kilometer Rennen. So 25 bis 30 Kilometer, für andere sind es vielleicht schon Richtung Marathondistanzen, je nachdem wie viele Höhenmeter eingebaut sind. Da kann man sicherlich lange Läufe Richtung 3-4 Stunden machen. So 80% der Laufdauer würde ich so grob über den Daumen peilen. Ist sicherlich eine gute Zielsetzung. Wer da unsicher ist, wie lange er lange Läufe machen muss, schaut, dass ihr die langen Läufe natürlich rennspezifisch macht. Wenn ihr sagt, so ich will im alpinen Gelände auch meinen Wettkampf gestalten, dann ist es auch wichtig, dass man wirklich auch im alpinen Gelände trainiert. Wenn ihr sagt, es ist eher ein Rennsteiglauf, den ich da geplant habe, oder andere wellige Läufe, wie jetzt zum Beispiel am kommenden Wochenende Ultra Trail in der Fränkischen Schweiz, der soll natürlich dann auch eher im Trail trainieren, als dass er dann im alpinen Gelände unterwegs ist. Genau, andere Möglichkeit ist da sicherlich auch Hiking-Intervalle. Viele Abschnitte werden bei solchen Distanzen natürlich von vielen Läufern oder von den meisten auch hikend bewältigt, deshalb 4x20 Minuten, 4x15 Minuten am steilen Anstieg unterwegs sein. Mit Stöcken am besten, wenn ihr die mitnehmen wollt, ist eine gute Variante. Oder ihr sagt, okay, ein bisschen mehr Lauf ist dabei, dann wähle ich doch eher diese 2-3x400 Höhenmeter Intervalle. Da kann ich dann auch ein bisschen variieren zwischen Laufen und Hiken, je nachdem, welchen Fokus ihr dann auch im Rennen legen wollt. Aber wenn ihr sagt, okay, der große Teil wird durchgelaufen bei meinen Anstiegen, dann kann man da wunderbar auch den Lauf-Uphill-Qualitäten testen und verbessern.
Genau, die langen Läufe im Trail kann man auch so ein bisschen als Wechselläufe gestalten, indem man immer wieder Abschnitte ein bisschen schneller läuft. Sollte jetzt aber nicht eskalieren, die Schnelligkeit, sondern es sollten ja eher ein bisschen intensiver als Ausdauertempo dann sein, die Abschnitte, wie ihr ja nachher im Rennen dann auch unterwegs seid.
Genau, so im Marathontempo ungefähr, 10-mal 1 Kilometer langsam, 1 Kilometer schnell. Wer da natürlich entsprechend etwas länger braucht für die jeweiligen Abschnitte oder für die 1000 Meter, der macht es dann vielleicht nach Zeit 5 Minuten schnell, 5 Minuten locker, 5 Minuten schnell. Schnell ist hier eher zügig, wie gesagt, so Marathon-Renntempo oder Rennintensität etwa.
Ja, weil auch nachher, wenn ihr jetzt so ein 3-5 Stunden Trailrennen habt mit zum Beispiel jetzt Ultra Trail Fränkische Schweiz als Beispiel, auch wenn dafür jetzt natürlich kein langer Wechsellauf mit dem Trail mehr mit drin ist, aber da habt ihr auch die ganze Zeit wechselndes Gelände. Oder wenn ihr nachher Nesselwang zum Beispiel den Mountain Man euch anschaut oder was haben wir noch, Innsbruck teilweise auch, sind
Zugspitze
zum Beispiel, nicht ganz so große Anstiege zum Teil, viel wechselndes Gelände, wo man wirklich zwischen Gehen, dann wieder Gas geben auf dem Trail und so weiter wechseln kann. Und das kann man auch so ein bisschen bei den langen Wechselläufen simulieren.
Mhm. Genau, die ganz langen Distanzen, da ist dein Fachgebiet
als genau. Läufer. Wenn ihr jetzt noch in der Vorbereitung zum Beispiel wie wir auf Lavaredo steht, dann wird jetzt so langsam Zeit, spätestens für die langen Trailtouren.
Ja.
3-5 Stunden sollten da auf jeden Fall drin sein. Das Wetter jetzt spielt natürlich ein bisschen nochmal kontra, gerade für uns in den Bergen. Kommt jetzt nochmal einiges an Schnee oben wieder mit rein.
Schneit
auch aktuell wieder.
Ja.
Drei bis fünf Stunden sollten aber die nächsten Wochen mehrmals auf jeden Fall vorkommen, um euch da auf jeden Fall genug Umfang mit reinzugeben. Dazu gehören auch Hiking-Intervalle. Ihr werdet bei den Rennen sehr, sehr lange, sehr, sehr viele Abschnitte hiken. Also Arne zumindest, ich werde alles durchlaufen beim Lavaredo. deswegen gehören auch Hiking-Intervalle auf jeden Fall mit dazu. 500 Höhenmeter am Stück hiken zwei oder dreimal, um da wirklich auf Umfang zu kommen, auf Höhenmeter zu kommen. Und auch hier könnt ihr auch ein bisschen mit langen Wechselläufen im Trail das Ganze dann noch ergänzen.
Ja, auch da 10 bis 11 Wiederholungen von den Dingern. Anderthalb bis zwei Stunden kann man solche Wechselläufe gut durchführen. Wer da sagt, okay, ich brauche noch mal ein bisschen mehr Umfang, der kann sicherlich auch lange Radintervalle noch mal, Radtrainingseinheiten so, oder Radausfahrten noch mal hinzunehmen, um den Umfang noch mal über die gesamte Woche noch mal ein bisschen zu strecken. Das heißt, ein langer Lauf laufend, ein langer Lauf oder eine lange Einheit auf dem Fahrrad ist da sicherlich eine gute Möglichkeit. Und ansonsten auch noch mal mein Tipp ist es, einfach viele Berghikes mit einplanen. Die müssen gar nicht intensiv sein, einfach so am Vormittag noch mal 60 Minuten den Hausberg hochhiken und locker wieder runtertraben. Schon hat man 90 Minuten im Kasten, plus minus. Und das sind natürlich genau die Sachen, die man auch einfach braucht für diese langen Sachen. Viele Höhenmeter, die jetzt nicht bei hoher Intensität stattfinden, sondern bei relativ niedriger Intensität. Und wer dann sagt, okay, bei mir wird es noch länger, der kann sicherlich auch zweimal seinen Hausberg hochhiken. Dann ist man schon gute 2,5 Stunden unterwegs, hat aber nicht ganz so harte Belastungen durchgezogen, als wenn man da alles komplett durchläuft oder zügig unterwegs ist.
Genau, da kommt dann eventuell auch nicht die ewigen viel Kilometer dazu zusammen oder Umfänge, sondern geht es dann wirklich eher auch darum, die Zeit auf den Beinen und die Höhenmeter unterwegs zu sein. Mhm. Genau. Dann, wenn ihr jetzt sagt, okay, schwierig irgendwie alles, hab auch kein Gelände für Hiking-Intervalle, könnt ihr auch lange Radintervalle, kann man jetzt noch ganz gut einbauen, sogenanntes ja im K3-Trainingsbereich auch, das heißt harter Gang, wenig Trittfrequenz, um dementsprechend lange da wirklich unter hoher Belastung treten zu müssen.
Mhm. Und sonst, wer nichts am Berg machen kann, Laufband und Stairmaster ist sicherlich eine gute Möglichkeit. Hier kann man auch wunderbar 4x15 Minuten in Anführungsstrichen hiken auf dem Laufband oder auf dem Stairmaster oder auch 4x20 Minuten. Dann wird es schon lang, was man da im Fitnessstudio auf dem Laufband steht. Aber hilft ja nichts. Wir wollen ja auch eine gute Leistung abrufen. Wir wollen ja nicht am ersten Berg in der Ecke liegen, weil nichts mehr geht. Und ich finde, mein Tipp ist immer, wechsel die Geräte, wechsel zwischen Stairmaster und Laufband hin und her in den jeweiligen Wiederholungen, zwischendurch ganz kurz 5 Minuten locker auf dem Gerät weitermachen und dann wechselt ihr einfach und so geht die Zeit ein bisschen rum und die Leute im Fitnessstudio schauen euch ein bisschen an, ob ihr irre seid, aber ihr habt einfach ein bisschen Abwechslung und die Geräte sind eher selten besucht und dementsprechend könnt ihr da wahrscheinlich auch relativ entspannt zwischen den Geräten hin und her wechseln.
Genau. Dann abschließende Möglichkeiten sind dann auch noch Doppeleinheiten, Samstag, Sonntag. Macht zum Beispiel samstags Hiking-Intervalle, geht sonntags dann den 3-4-5-Stunden-Lauf noch machen. Dann habt ihr entsprechend dann eine Doppelbelastung drin, habt eine Vorermüdung schon von Samstag, was auch einfach hinten raus, umso länger das Rennen wird, euch das Rennen so ein bisschen simuliert und wirklich viele lockere Berghiking-Aktionen machen, hochlaufen, 60 Minuten lang Uphill hiken, dann Downhill wieder laufen, wieder hochhiken, wieder den Downhill runterlaufen. Also wirklich viel lockere Hiking-Einheiten machen. Mhm.
Genau, wer damit gut zurechtkommt mit diesen Doppeleinheiten, der kann sicherlich auch mal doppelt laufen machen an einem Wochenende. Auch das kann gut funktionieren, aber das dann bitte für die, die auch gut mit dem Umfang zurechtkommen. Und wer nicht so gut zurechtkommt, der geht einfach am Samstag einen langen Lauf machen von 3-5 Stunden und fährt dann entsprechend nochmal 3-5 Stunden am nächsten Tag Fahrrad.
Ja, genau. Also so viel sollte euch allen nochmal ganz gut was mitgeben auf die letzte Vorbereitung für die Trail-Saison. Mhm. Genau. Dann sind wir, glaube ich, bis auf eine News durch heute.
Ah, du hast
noch eine
was?
Eine News habe ich noch.
Ja.
Es gibt seit gestern einen neuen UTMB-Lauf.
Oh, ja, das hast du auch schon gesagt, ja.
Seit gestern gibt es noch einen neuen UTMB-Lauf, jetzt zum Abschluss, der im Südengland in Cornwall stattfinden wird. Mhm. 2025 Erstaustragung. 24. Januar bis 26. Januar, also Ende Januar in Südengland, in Cornwall, wo es sicherlich auch zwischen 0 und 10 Grad haben wird, also sicherlich nicht die angenehmste Temperaturen, relativ viel Wind eventuell auch, nennt sich Arc of Attraction in Cornwall, ist ein Rennen, das es schon gab, das von drei Freunden bisher organisiert wurde, der Mud Crew nennen die sich. Und die kommen in der Vorstellung dieses Laufs auch zu Wort. warum sie letztendlich sich dafür entschieden haben, sich da dem UTMB anzuschließen und so weiter. Und UTMB stellt auch schon ganz klar in den Kommentaren bei Instagram statt, klar, weil sich viele schon beschwert haben, oh, das nächste Rennen, das aufgekauft wurde und so weiter, wird da ganz klargestellt, dass die drei das ja freiwillig gemacht haben, sich da beim UTMB auch gemeldet haben und so weiter. Und man kann da schon ein bisschen auch ihre Geschichte anhören, ja, warum sie sich dazu entschieden haben, beim UTMB einzusteigen.
Hört sich gut an, aber Kai hatte so dieses Peitschenmodus, so tsching.
Warum? Hä?
Ja, wenn einer mit der Peitsche hinten steht, dann sagt man immer schnell.
Ach so, ja.
Nein.
Ja, stimmt. Nein, also das neues Rennen, wer sich da vielleicht Ende Januar noch irgendwas sucht, kann sich den Arc of Attraction mal anschauen.
Ja, ich habe mir das Profil angeschaut. Es sieht spektakulär aus, aber ich glaube, es ist kein Rennen, wo ich an den Start gehen möchte oder muss. Aber man weiß ja nie, vielleicht verschlägt es einen ja irgendwie im Januar nach England.
Nach England, ja.
Aber ich glaube, im Januar habe ich was Besseres zu tun, als beim UTMB-Lauf teilzunehmen. Dann suche ich mir doch lieber vielleicht den einen oder anderen raus, der im Sommer stattfindet.
Ja, also es gibt verschiedene Strecken, 160 Kilometer, 4200 Höhenmeter. Der Arc 50 hat dann 80 Kilometer mit 2200 Höhenmeter, ist CCC-Qualifikation. Und dann gibt es noch den Arc 25, der OCC-Qualifikation ist mit 40 Kilometer und 1000 Höhenmeter.
Ja gut, dafür ist es halt wieder gut, weil es halt relativ kurze Rennen sind mit wenig Höhenmeter, die als Qualifikation auch durchgehen. Und das sicherlich den einen oder anderen Profi auch anlockt, der sagt, okay, ich muss mir da nochmal eine Quali holen oder irgendwas dergleichen und fährt dann vielleicht dahin und hat dann ein recht einfaches Gelände für seine Quali. Von den Bildern her sieht es aber durchaus gar nicht so einfach aus.
Ja, so ist halt eine cool, ist schön alles an der Küste entlang, auf dem Southwest Coast Path auch zum Teil da in Cornwall. Die Höhenmeter sind ganz lustig.
Weil es immer ja 100, nee, nicht mal ganz, 20 Höhen,
ja,
hoch,
der,
20 runter, wenn du 20 den, hoch.
Beim 100-Meiler ist der höchste Punkt des Rennens. Liegt auf, lass ich kurz schauen. Der höchste Punkt des Rennens liegt auf, ja, 110 Meter.
Okay, also es geht eigentlich eine Düne hoch wie eine Düne runter wahrscheinlich.
Und der tiefste Punkt des Rennens liegt auf 6 Meter.
Ja, ja.
Genau.
Na, ist doch gut.
Das also, ihr habt dann unzählige Berge, also wenn ihr euch das Profil mal anschaut vom 100-Meiler, man braucht die gar nicht zählen, das sind 50 Stück oder sowas, die man da hoch und runter läuft.
Ja.
Also, kann glaube ich ganz cool sein von den Bildern her, aber ja, mal schauen.
Ja, es gibt ja auch Athleten, die dann irgendwo in Berlin trainieren oder irgendwo in Kiel oder in Hamburg oder sonst irgendwas und die ja genau das trainieren, immer so 50 Meter hoch, 50 Meter wieder runter, teilweise sogar weniger und dort entsprechend auch viele Höhenmeter pro Einheit sammeln und vielleicht ist das genau für die das richtige Rennen.
Ja, genau, aber das soll es für diese Woche dann gewesen sein. Mhm. Euch auf jeden Fall eine gute Trainingswoche. Allen viel Erfolg, die am Wochenende irgendwo starten, zum Beispiel Deutsche Meisterschaft im Berglauf.
Ja.
Und ansonsten UTFS natürlich auch.
Bayerische Meisterschaft.
Bayerische Meisterschaft.
Ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau.
Bis dann.